Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, herzlich willkommen zurück zum Lokalmagazin in der zweiten Stunde. Und vor uns haben wir jetzt im Interview drei Leute vom Zimmertheater sitzen. Mögt ihr euch denn erstmal vorstellen, was ihr so macht, genau, und wer ihr seid?
Ja, wer fängt an?
Dann fange ich an.
Okay, gut.
Ja, ich bin Johanna Engel, ich bin Schauspielerin am Zimmertheater und genau, ich bin schon jetzt in meiner zweiten Spielzeit hier, damals noch am ITZ und jetzt am Zimmertheater unter der neuen Intendanz. Genau, das bin ich.
Genau. Ich bin der Stefan Herrmann. Ich bin seit dieser Spielzeit hier und freue mich richtig drauf, gerade tatsächlich. Ich finde, wir hatten eine erste schöne Premiere und ich freue mich noch auf das, was sonst noch kommt und fühle mich zurzeit sehr wohl, sowohl am Theater als auch in der Stadt. Und bin davor aus Bamberg hergekommen, was auch sehr schön war, was die Umstellung auch nicht so groß gemacht hat, weil es eine sehr ähnliche Stadt ist. Freue mich.
Ich bin Stefan Tigges und ich bin der Dramaturg am Zimmertheater und bin auch ganz neu am Haus, das heißt ab September in diesem Jahr. Und erstmal wollen wir drei, glaube ich, Jell Woschny grüßen.
Genau.
Jell ist leider krank und gute Besserung, Jell. Liebe Grüße.
Gute Besserung.
Aus der Wüstenwelle.
Dazu muss man dann ja auch sagen, dass ihr drei, also mit Jell zusammen, das neue Stück Patient Zero One spielt. Deswegen seid ihr hier. Möchtet ihr da schon mal ganz grob was zu sagen? Seit wann läuft es denn überhaupt?
Seit wann? Seit zwei Wochen läuft das. Premiere genau vor zwei Wochen, die auch sehr schön war. Ich war sehr zufrieden. Ich glaube, wir waren alle sehr zufrieden, zumindest jetzt wir Beteiligten alle. Und danach ist es leider jetzt ein paar Mal ausgefallen, krankheitsbedingt, aber es geht jetzt wieder los und wir freuen uns.
Die Herbstwinter ist es ja zum Glück noch nicht, die Herbstzeit hat uns alle eingeholt.
Ja, genau, ja. Bisschen ärgerlich. Und jetzt geht's dann weiter und freuen uns natürlich dann auch auf einfach die nächsten Vorstellungen, weil das richtig Bock macht zu machen. Und ich glaube, das überträgt sich auch.
Ja, würde ich.
Ja, glaube ich. So, da sind wir wieder im Interview mit dem Zimmertheater. Jetzt haben wir noch eine kleine Vorstellungsrunde da gehabt, aber möchtet ihr noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie ihr überhaupt zum Theater gekommen seid, vor allem wie ihr nach Tübingen gekommen seid? Was war da so euer Werdegang, der euch hierher an den Neckar gezogen hat?
Okay, was hat uns an den Neckar gezogen? Also ich fange vorne an. Wie bin ich zum Theater gekommen? Ja, das ist tatsächlich, weiß ich gar nicht. Ich war ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich war, glaube ich, ein verhaltensauffälliges Kind, kann man so sagen, oder? Ja, kann man so sagen. Und irgendwo musste die ganze Energie hin und da gab es ein bisschen Fußball, ein bisschen Judo und irgendwann habe ich dann auch so ein bisschen das Theaterspielen in der Schule für mich entdeckt und bin dann da ein bisschen dran geblieben und habe mich dann, naiv wie ich bin, weil ich dachte, wird schon irgendwie laufen, einfach mal so an Schauspielschulen beworben und habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich einfach durchgerutscht bin. Also ja, ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben bislang, kann mich nicht beschweren. Und und dann bin ich von der Schauspielschule in Bochum über ein Stück als Gast in Nürnberg, dann nach Kaiserslautern, dann sehr lange jetzt in Bamberg gelebt, dazwischen auch ein bisschen als Gast in Wilhelmshaven gewesen für ein Jahr. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich im Ensemble in Bamberg eine Kollegin hatte, die Antonia Bockelmann. Mhm. Das ist die Tochter von Thomas Bockelmann, unserem Intendanten hier. Und deshalb hat Familie Bockelmann, sage ich mal, mich mehrfach auf der Bühne gesehen. Und nachdem klar war, man braucht hier noch jemanden und ich habe gesucht und habe gefragt, hatte ich, glaube ich, auch ganz gute Karten. Doch, ja, wurde gesehen, wurde gemocht, dann war es schön. So bin ich hierher gekommen, ja.
Schön. Ja, ich habe in. Oh, wir erst, nee, ich fange auch. Wir fangen beim Urschleim an. ich habe eine große Schwester und die wollte unbedingt Theater machen. Und wie sich das als kleine Schwester gehört, wollte ich alles machen, was meine Schwester macht. Deshalb habe ich dann auch Theater gemacht und habe dann, genau, wir haben beim Improvisationstheater beide gespielt und ich bin da dran geblieben und habe dann da in der Gruppe Stabile Seitenlage 10 Jahre gespielt und dann sind wir irgendwie, ja, wurde das ziemlich professionell plötzlich auch das ganze Ding. Und dann bin ich irgendwann in die Jugendclubs noch vom Stadttheater in Halle da noch so mit reingegangen und dann war mir irgendwann klar, gut, das mache ich jetzt. Und dann war ich ganz lange vorsprechen. Das ist ja auch immer eine schöne Reise, die man da, außer man hat sein Glück, wie Stefan. Glück, ja. Aber es kann auch sein, dass es etwas länger dauert. Und dann tourt man so durch Deutschland und guckt, an welche Schauspielschule man so kommen kann. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet und habe da 4 Jahre studiert, was sehr schön war. Und habe dann da auch während des Studiums in Mainz gespielt am Staatstheater und am Schauspiel Frankfurt, was sehr cool war. Und genau, dann habe ich mein Erstengagement am Zimmertheater, damals noch am ITZ, angetreten. Und ja, das war irgendwie, ja, erstes sehr aufregendes Jahr, viel passiert. Wilde Zeit direkt. Aber genau, jetzt bin ich hier gelandet.
Voll cool.
Ja, ich bekam so im Sommer einen Anruf und wurde dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, als Dramaturg ans Zimmertheater zu kommen. Hab davor in Berlin gelebt und bin dann mal nach Tübingen gefahren, hab mir das angeguckt, weil ich hatte immer wieder über das Zimmertheater gehört, war aber noch nie hier im Haus, um mir eine Aufführung anzugucken. Fand das sehr sympathisch, fand auch die Idee toll. Trotz des Hintergrundes, dass das Zimmertheater in der nächsten Spielzeit wie viele andere Institutionen hier in Tübingen ja auch ganz viel Einsparungen haben. 26%, das ist extrem viel. So, es gab auch 2 Dramaturginnen vorher in der letzten Intendanz. Jetzt bin ich alleine als Dramaturg im Haus. Ich habe mich immer schon für Theater interessiert. Das geht eigentlich bis in die Zeit zurück, als ich meinen Führerschein gemacht habe und dann viel mit dem Auto unterwegs war und in Theatern war. Und habe dann auch mich promoviert über Tschechow und habe dann angefangen zu unterrichten. Zunächst in den Theater- und Filmwissenschaften, Medienwissenschaften oder Kulturwissenschaften, aber eigentlich immer schon mit einem Theaterfokus. Und fand es dann immer toller, eigentlich auch an Akademien zu unterrichten, weil die Praxis eigentlich das Spannendste ist. Und das sind ja dann auch Labore, weil man da nicht produzieren muss, sondern eigentlich auch im Schutz der Ausbildung über sein Studium viel Freiräume hat. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Da war ich auch mal in Graz im Schauspielinstitut für ein Jahr, unterrichte auch noch in Ludwigburg an der Akademie. Da habe ich dann Regiestudierende, Dramaturgiestudierende aus Stuttgart von der Akademie, kommen noch Kostüm- und Bühnenbildnerinnen, Bildner dazu. Ja, und dann ist das Unterrichten das eine gewesen. Ich habe auch mal Theaterkritiken früher geschrieben. Dann bin ich aber auch mal, weil ich natürlich auch selber mal so ein bisschen Probenluft an Häusern schnappen wollte, habe ich dann auch mal mit angefangen zu hospitieren. Und zuletzt habe ich auch mit Johann Simons zusammen am Thalia-Theater in Hamburg eine Übü-Produktion dramaturgisch begleitet. Und was ich am Zimmertheater so als Chance begreife für uns alle, dass wir da vielleicht auch so eine Art Biotophaus machen können und unsere utopischen Spielräume hoffentlich mal auch ausformulieren und damit spielen. Trotz dieser angespannten Situation, weil wir wirklich nur eine sehr kleine Truppe sind, die Johanna und Stefan und Jell sind ja unser Kernensemble. Das heißt, es gibt 3 feste Ensemblemitglieder, alle anderen sind Gäste. Und dann haben wir noch 2 Werkstudenten, beziehungsweise Studentinnen und einen Techniker. Dann haben wir noch einen Verwaltungsdirektor in Anführungszeichen und eben Thomas Bockelmann als Intendant. Ein kleines Team, die uns noch unterstützen im Foyer an der Theke. Und es gibt noch einen Freundeskreis, einen Förderkreis. Und die freuen sich auch über neue Mitglieder. Das kann man unterstützen. Dann kann man zu Veranstaltungen kommen, mal auch zu Proben kommen. Das kostet 35 € im Jahr und die helfen uns auch extrem. Die machen zum Beispiel Wochenenddienste bei uns im Theater. Ja, vielleicht soweit.
Ja, danke. Total spannend, mal zu hören, ja, wie sich das so ergibt, der Lebenslauf quasi, wie man überhaupt zum Theater kommt. Und es ist schön in Tübingen. Fühlt ihr euch denn bis jetzt wohl? Ihr seid jetzt alle noch nicht so lange in der Stadt. Gefällt es euch bis jetzt? Habt ihr euch ein bisschen einleben können?
Also ich habe ja jetzt lange in Frankfurt gelebt und war dann erstmal, das ist wirklich was anderes, das ist wirklich was sehr anderes. Und für mich war es erstmal eine kleine Umstellung, keine ICE-Anbindung, aua, das habe ich vermisst oder das vermisse ich sehr. Aber es ist so friedlich hier und so, also es ist einfach wirklich eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und doch, ich fühle mich auf jeden Fall wohl, auch wenn es wirklich was ein ganz anderes ist als Frankfurt. Aber so, ich wohne in der Altstadt, also die jeden Tag laufen Touris an meinem Haus vorbei und machen ein Foto davon. Also es ist wirklich, könnte schlimmer sein. So eine junge Stadt auch, das genieße ich total, dass es so auch so eine queere Stadt ist, dass da irgendwie ist es immer irgendwas los, obwohl es dann doch eigentlich so klein ist. Das finde ich total schön.
Man merkt auf jeden Fall die ganzen Studenten hier.
Ja, ja, sehr.
Ja, ja. Ja, nee, schließe ich mich ziemlich genauso an. Das ist die Stadt gut auf den Punkt gebracht. Das war, also ich habe ja, wie gesagt, in Bochum studiert, auch, ich sag mal, das Ruhrgebiet dezent größer und sehr anders. Habe ich auch sehr geliebt, muss ich schon sagen. Also da vermisse ich auch ein paar Sachen, so ein bisschen das große, sage ich mal, kulturelle Angebot vor allem dann, dass man einfach wirklich jeden Abend, egal wo man hinfährt, irgendwo ist ein tolles Theater oder Ballett oder egal was, es ist einfach immer irgendwas. Ich muss aber sagen, für die Größe der Stadt ist hier nämlich auch tatsächlich erstaunlich viel los und bin da auch ziemlich beeindruckt. Und genieße aber auch die Vorteile von dieser kleinen Stadt. Also, wie gesagt, malerisch schön, also wirklich einfach wirklich ganz toll. Dann, wie Johanna ja auch schon gesagt hat, sehr jung, was mir auch sehr gut gefällt. Und ich weiß eigentlich, das Umland ist einfach fantastisch schön. Also,
ja, das stimmt.
War neulich mal so ein bisschen rausgelaufen aus der Weststadt raus, dann war ich an so einem Biergarten und habe dann so in dieses Ammertal reingeschaut. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, okay, es ist traumhaft. Ist ja fast schon furchtbar schön. Aber genau, deswegen. Doch, ich fühle mich auch sehr wohl.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall gibt es genug Leute, die auch kulturell interessiert sind und die natürlich auch mal ins Theater kommen können.
Ja,
euch kommt alle vorbei.
Alle
ja. Auch die Uninteressierten.
Ja.
Ja, jetzt wird uns natürlich das Stück interessieren, wegen dem wir euch auch eingeladen haben, weil es erst seit kurzem läuft. Und wollt ihr da vielleicht ein bisschen was zu sagen, worum es geht? Was hat es mit dem Namen auf sich, Patient Zero One? Wie ist es zustande gekommen? Ja, einfach so ein bisschen allgemein zu dem Stück.
Das ist ein ganz spannender Autor, der 89 in Deggendorf geboren ist, zunächst dann in Gießen angewandte Theaterwissenschaften studiert hat und was, glaube ich, sehr wichtig ist, das merkt man auch dem Stück an, danach noch Sprachkunst in Wien. Der ist mittlerweile an großen Häusern im deutschsprachigen Raum als Autor, unter anderem Hamburger Schauspielhaus, im Schauspiel Köln, Schaubühne Berlin, in Wien, am Volkstheater und ist auch jetzt ganz neu zum Hausautor am Deutschen Theater in Berlin gewählt worden. Das ist einer, der sehr politisch denkt und schreibt und eine sehr spezifische Theatersprache entwickelt, die sehr formbewusst ist und, wie ich das bei den Proben auch erlebt habe, die Schauspielerinnen und Schauspieler extrem sprachlich herausfordert. Grundsätzlich geht es dem Markus Peter Tesch in seinen Stücken um die Sichtbarmachung queerer Perspektiven und Geschichte, beziehungsweise Geschichten. Und der setzt sich unter anderem eigentlich auch immer mit Klassismusdiskursen auseinander. Bei Patient Zero One, das Stück ist 2024 am Staatstheater in Kassel-Uhr aufgeführt worden, ist also noch ein frisches, neues Stück von ihm. Da gibt es einen Kunstgriff, der auf inhaltlicher Ebene darin besteht, dass er die HIV-Pandemie mit der Covid-Pandemie zusammendenkt, ineinander blendet, übereinander blendet und in den Dialog setzt. Und das ist das eine. Es gibt eben dann eben auch diese Zeitreise AIDS aus den 80er Jahren bis heute. Was hat die Pandemie, was haben die beiden Pandemien miteinander gemacht? Und Menschen, die HIV hatten oder haben, die, da gibt es dann zum Beispiel so einen Text, da sagt jemand, meine erste Pandemie war es nicht, auf Covid bezogen. Mhm. Und vor allen Dingen aber auch, was das mit dem Lebensgefühl gemacht hat. Es gibt so urbane Räume, urbane Randzonen, um das Clubsterben. Da werden ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Es geht gegen Stigmatisierung, gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen. Es geht gegen Vorurteile. Diskriminierung spielt eine große Rolle, also was dagegen anzuschreiben. Aber eben auch die Vereinsamung. Und Krankheit, wenn man das selbst erlebt oder das vielleicht bei einem sehr lieben Menschen erlebt, ist ja mit das Intimste und Persönlichste, was thematisch passiert und was man dann auch als künstlerisch sozusagen thematisieren kann. Und interessant finde ich auch bei dem Markus Peter Tesch, dass es ihm darum geht, Wirklichkeit künstlerisch zu übersetzen. Das ist also alles andere als ein dokumentarisches Stück, wobei es aber auch, es gibt verschiedene Teile, wobei es aber auch einen dokumentarischen Teil gibt, da könnt ihr ja vielleicht gleich mal was zu sagen. Ja, vielleicht erstmal soweit.
Ja. Ja, gerne. Also auch dann von der schauspielerischen Perspektive, was ja, was beschäftigt euch in einem Stück? Worum geht das nochmal genauer vielleicht? Also AIDS und Corona als Pandemie ist natürlich ein gutes Stichwort, aber was ist die Geschichte dahinter?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Also letztendlich sind es, ich würde es so beschreiben, drei Menschen, die ja sich mit dem Tod auseinandersetzen und irgendwie mit sich auseinandersetzen, bis plötzlich der oder die Tod in unserem Fall plötzlich vor der Tür steht und personifiziert auf die drei trifft und man so Dynamiken aus der Freundschaft erfährt, wie so Freundesgruppen damit umgehen und mit dem Sterben und dieser HIV-Erkrankung, genau, und irgendwie die, ja, wie die Tod selber damit umgeht, dass sie die Leute ja dahin rafft in dieser schrecklichen Pandemie, genau. So könnte man das beschreiben. Es ist ein sehr witziger Text, ein sehr trauriger Text, ein sehr empathischer Text, aber auch ein sehr moderner Text. Aber wobei man da irgendwie gar keine Angst davor haben muss. Aber dadurch ist es die Handlung jetzt nicht so wie bei Shakespeare oder so, so ja. Ganz klar. Und dann macht er das und dann macht die das und dann passiert das. So kann man das gar nicht so ganz genau fassen.
Ja, ich glaube auch, es ist halt mehr ein dieses Suchen und Finden von Gedanken. Das wird da, glaube ich, ganz gut niedergeschrieben. Und ich glaube auch, so zusammengefasst, das Stück ist, die Tod klopft an die Tür. Und wie reagiert man damit? Die Tod, klar, personifiziert als die Krankheit, personifiziert als ja, das, was uns alle auch irgendwie erwartet. Und wenn man das weiß, dass dann die Tod auf derselben Party ist wie jemand selber, wie geht man damit um? Und das ist tatsächlich, ich finde auch, es ist sehr empathisch. Es ist auf eine skurrile Art und Weise hat es mich vom ersten Lesen an einfach sehr berührt. Und am Anfang wusste ich gar nicht warum, weil ich auch sehr angestrengt war. Aber trotzdem halt schon sehr berührt. Und das ist, ich glaube, tatsächlich der eigentliche Kunstgriff von Markus Peter Tesch, dass es eine große Kunstform ist, wie er geschrieben hat, aber dass es, obwohl es sich an manchen Stellen ein bisschen künstlich beim Lesen angefühlt hat, super emotional ist. Und das fand ich ganz großartig. Das hat mir sehr gefallen.
Ja. Total spannend. Das Thema AIDS zum Beispiel ist ja auch eins, was sehr viel Stigmatisierung noch, ja, um das sehr viel Stigmatisierung noch herrscht. Wie geht ihr denn damit um oder wie geht das Stück damit um? Ist das vielleicht ja ein bisschen aufklärend auch oder um dieses Stigma zu bekämpfen, weil ihr meintet, es geht mit sehr viel Empathie auch an das Thema dran, dass vielleicht auch Leute, die noch gar nicht so viel darüber wissen oder vielleicht eher Negativeres mitbekommen haben und vielleicht ein ganz falsches Bild haben von AIDS-Erkrankten, ja, dass die sich ein bisschen vielleicht ja ein bisschen mitreißen lassen mit der Empathie.
Also was es zum Beispiel am Anfang des Stückes gibt, ist eine Widmung, eine Würdigung, ich weiß gar nicht genau, wie der Teil heißt, der hat auch extra ein Kapitel. Und da werden Begriffe, die AIDS-Erkrankte, HIV-Erkrankte, mit denen sie konfrontiert sind, also auch Beleidigungen, mit, die werden genannt, aber als, die werden quasi angeeignet positiv. Also es ist keine Beschimpfung, sondern ein, diese Worte werden genommen und sie werden quasi mehr zelebriert, quasi, könnte man sagen. So dass es, glaube ich, erstmal eine Sichtbarmachung ist von diesen Vorurteilen auch und diesem Bild, was man irgendwie hat. Und ich glaube dann auch mehr für ein Gefühl, was die Leute haben. Also es wird jetzt nicht so großmedizinisch oder so darauf eingegangen, sondern eher so, wie sich's, glaube ich, anfühlt, wenn plötzlich sowas, so ein großer Schicksalsschlag in das Leben kommt und wie es das Leben vielleicht verändert. Jetzt nicht eher vom Gefühl her, würde ich sagen. Okay. Eher von einem Gefühl her. Und dann gibt es noch einen kleinen dokumentarischen Teil, wo der Autor auch Erkrankte interviewt hat, wie wir dann so bei den Proben auch herausgefunden haben. Und da erfährt man dann auch noch mal persönlichere Geschichten. Und okay, das finde ich auch sehr spannend. Ich weiß nicht.
Das stimmt, ja.
Ja, das sag gerne noch was.
Oh, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel, aber ich schließe mich da an. Also plus eins.
Weil jetzt auch so zwei Pandemien vereinigt wurden, die eigentlich zeitlich ziemlich weit auseinander liegen. Wie wird denn damit umgegangen? Ist das dann ein Stück, was jetzt in der Gegenwart liegt? Weil zum Beispiel, wenn man heutzutage HIV erkrankt ist, dann gibt es ja Medikamente dagegen. Da ist es ja vielleicht nicht mehr so ein großer Schicksalsschlag, wie es vielleicht in den 80ern war, wo es eigentlich ein Todesurteil sofort war. Wird damit irgendwie umgegangen, dass jetzt die Forschung da schon etwas weiter ist, also dass es nicht unbedingt ein Todesurteil ist, oder ist es eher noch eine Aufarbeitung und die Kombination von den beiden Pandemien an ihren Hochpunkten?
Also ich glaube, es geht da weniger darum, darauf hinzuweisen, dass es schon besser ist. Es geht, auch da geht es mehr wieder um den Vergleich, wie sich die Menschen damals gefühlt haben und wie wir uns auch gefühlt haben während dieser Corona-Pandemie, nämlich erstmal diese Unwissenheit. Ich meine, ich weiß noch, dass irgendwann mal ein Kollege zu mir kam, ganz panisch, und gesagt hat, wir müssen alle Fenster schließen, weil er irgendwo gelesen hat, dass Coronaviren durchs Fenster nach drinnen. Oh. Also man wusste es halt nicht.
Klar.
Man wusste es nicht. Und ich glaube, am Anfang der AIDS-Pandemie war das sehr ähnlich. Man wusste nicht genau, darf ich noch aus demselben Glas trinken oder nicht? Kann ich mich dann anstecken? Und dadurch haben sich die Menschen einfach, wurden sehr vereinsamt, und wir haben uns während Corona sehr vereinsamt, ein bisschen mehr zurückgezogen und so. Auswirkungen spürt man heute noch, vor allem bei jungen Menschen, ja. Also man kann da schon den Vergleich erziehen, was das mit einem emotional macht und was das dann auch für die Gesellschaft bedeutet, wenn man ganze Menschengruppen ausschließt, weil sie womöglich die Krankheit haben könnten und so weiter. Also mehr sowas.
Und ich glaube, zu der Frage, in welcher Zeit das spielt, das wird gar nicht so explizit gesagt. Das Dokumentarische ist auf jeden Fall aus der heutigen Zeit. Ja. Da geht es dann eben auch darum, wie man mit Medikamenten dann eben mit dieser Krankheit lebt. Oder wie eine Frau erzählt, wie sie trotz, dass sie HIV-positiv ist, eine Schwangerschaft in der während der Pandemie, tatsächlich während der Corona-Pandemie irgendwie, wie sie da einen Kinderwunsch bekommt und schwanger wird. Und da gibt es auf jeden Fall einen aktuellen Bezug. Und ansonsten bleibt es da, ich würde sagen, in der Waage. Mein Bauchgefühl als Spielerin ist, dass es eher früher ist, aber das ist, da ja alle sterben. Und es eben da in dem Fall von dieser Freundesgruppe, um die es da auch viel geht, da eben kein Medikament gibt.
Okay. Ich glaube, was dem Autor auch sehr wichtig ist, eben wieder schon das Stichwort Vereinsamung, ist sicherlich ein wichtiges Thema ist, was man mit den beiden Krankheiten auch in Verbindung bringt. Und damit spielt ja eigentlich auch direkt zusammen, sagen Subjekt- und Identitätskrisen. Was ist eigentlich noch ein Kollektiv? Wie erodiert eine Gruppe, eine Gemeinschaft? und ich glaube, es ist ein starkes Plädoyer von dem Markus Peter Tesch, immer sozusagen für solidarische Formen sich einzusetzen und auch sozusagen das in seinen Stücken zu thematisieren. Und was eigentlich vielleicht ähnlich wie diese Zeitfrage ist, also dieses Lebensgefühl, in welcher Zeit ist es genau verortet, kann man vielleicht auch, wenn wir mal über die Figuren, die er spielt oder auch nicht spielt oder andeutet, ins Spiel bringt, dass die einer, also so ging es mir zumindest als Dramaturg, ich war immer mal wieder auf den Proben, dass die wie Gespenster durchs Stück geistern. Das sind also jetzt, genau wie Johanna sagt, es gibt eigentlich keine klassische, konventionelle Handlung, die erzählt wird. Das ist, finde ich, auch bei den Figuren ähnlich. Die werden manchmal fast zitiert, manchmal schlüpft ihr ein bisschen rein, schlüpft wieder raus. Das ist schauspielerisch ziemlich herausfordernd, dann eben auch, wenn wir vielleicht gleich mal ein bisschen in die Auszüge mal reinhören. Was so toll ist, das Stück liest sich eigentlich wie eine Partitur. Der Autor hat ein unglaubliches Formbewusstsein, das ist wie so eine Sprechperformance. Es gibt viele Perspektivwechsel, das sind Textflächen. Es gibt auch so chorische Passagen. Und was, glaube ich, auch interessant ist, das ist ja eine riesengroße Herausforderung, auch im Theater, wenn man auf der Bühne steht und spielt, ist die Frage des Unsagbaren, des Unaussprechbaren, Lücken, Leere, Schweigen, Pausen. Wie übersetzt man das? Und das war auch eine unglaubliche Herausforderung in der Partitur, die der Autor schon sozusagen fürs Theater geschrieben hat, für die szenische Umsetzung und was ihr damit dann gemacht habt. Das ist sehr herausfordernd gewesen. Ist auch eine tolle Regisseurin, die Magdalena Schönfeld, die ja auch schon in der letzten Spielzeit Muttertier im Zimmertheater inszeniert hat. Und die wird auch mit der Johanna, da kann vielleicht Johanna nachher noch was zu sagen, auch ein weiteres Stück machen. Da macht Johanna mit ihren Monolog. Und das ist eine, wie ich die Regisseurin, ich habe zum ersten Mal sie jetzt bei der Arbeit kennengelernt, die auch sehr sprachinteressiert ist und sehr fein arbeitet und auch ein total tolles Probenklima angestiftet hat, was auch nicht immer im Theater so der Fall ist. Aber ich habe die drei, Jell ist ja leider heute nicht dabei, als hochkonzentriert und gleichzeitig sehr entspannt wahrgenommen und da war eine unglaubliche Lust im Spiel, im Probenraum. Und dann sind wir ja später in den Löwen gegangen und Löwen ist ja auch im Zimmertheater, das ist ja unsere größere Spielstätte, für die, die es vielleicht noch nicht so gut kennen. Da passen eben 99 Zuschauerinnen und Zuschauer rein. Und das, wenn ich dann vorbeigekommen bin, das war immer sehr schön. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Und ja. Ich hoffe, dass wir jetzt auch wirklich, wenn die Arbeit läuft, dass sich das in die Stadt überträgt.
Ja, toll. Vielen Dank. Dann hören wir doch jetzt erstmal rein, wie das denn so klingt bei so einer Probe. Und das.
Das ist eine Aufnahme mit Fetzen aus dem Stück wie ein kleiner Trailer.
Ja. Genau. Für die Unumarmten, für die Ungeküssten, für die Ungefickten, Unfickbaren, für die Ungetröstet, Untröstlich Trostlosen, für die Bespuckten, für die Entliebten, Ungeliebten, die Ungeliebten für immer, für die Stimmlos Verstummten, die Schamhaft Verstummten. Für die Unberührten, für die Unumarmten, für die Ungeküssten, für die Ungefickten, Unfickbaren, für die für die Unberührten, für die Unumarmten, für die Ungeküssten, für die Ungefickten, Unfickbaren, für die
So, jetzt haben wir zwar kurz reingehört in das Stück, aber anscheinend war das eine falsche Datei.
So, jetzt das war eine kleine Probeaufnahme, als wir das alles aufgenommen haben. Ja. Ein kleiner Einblick, wie das so läuft am Zimmertheater, wenn man, wenn man die Audiodateien für die Trailer aufnimmt. Ja, da macht man auch Sachen zweimal, enttarnt nämlich.
Genau. Ja, gut. Es hat sich ja trotzdem schön angehört.
Das stimmt, sehr schön.
Einen kleinen Einblick trotzdem erhalten.
Zumindest, ja, das war diese Würdigung, von der ich vorhin gesprochen habe, die man jetzt so ein bisschen Huldigung, Würdigung, die man, wo man ganz kurz meine verschiedenen Ansätze mal gehört hat. Ach du meine Güte.
Ja, na, ja. Gut.
Ein Versuch.
Man hat ja trotzdem vielleicht ein bisschen die Stimmung des Stücks erkennen können, auch wenn es jetzt keine fertige Aufnahme war, vielleicht mal ganz schön für die Leute zu hören. Ja, möchtet ihr dazu ein bisschen was erzählen? Was ist das? Worum ging es überhaupt in dem Teil gerade, den wir gehört haben? Ja,
das sind ganz viele Stigmata, die da für HIV-Erkrankte, auf die projiziert gelegt werden. Und genau, also Beleidigungen, Vorurteile, Erlebnisse auch, so Ausgrenzung und so.
Ist das das, was du vorhin schon erwähnt hast?
Genau.
Eher so als Aneignung dann.
Genau.
Okay. Ja, total spannend. Wie geht es denn euch als Schauspieler jetzt eher damit, sich mit solchen Themen so tagtäglich zu konfrontieren? Das sind ja jetzt nicht unbedingt die schönsten oder ja die glücklichsten Themen. Tod, AIDS, Corona sind ja alles Sachen, die einen sehr mitnehmen. Was macht das mit euch? Wie kommt ihr damit klar? Was sind so eure vielleicht so Coping-Mechanisms, dass ihr damit klarkommt?
Also ich glaube, das ist ja für jede spielende Person dann nochmal ein bisschen anders. Es ist emotional auf jeden Fall sehr anstrengend, das definitiv. Man versucht ja selber dann auch empathisch damit umzugehen. Ich glaube, das ist ja so die größte Kraft, die dieser Beruf mit sich bringt, dass man sich immer wieder empathisch mit gewissen Themen auseinandersetzen muss. Jetzt sind das natürlich sehr schwere Themen. Wie geht man damit um? Also so doof das jetzt klingt, man atmet es manchmal einfach teilweise weg. Viel läuft natürlich auch im Probenprozess dann über Humor. Also viele Sachen, also man macht sich nicht darüber lustig, aber man versucht miteinander auf eine Ebene zu kommen, dass man trotzdem Spaß an der Arbeit hat. Und dass das dann auch so eine Form von Abgrenzung ist auf emotionaler Ebene. Und ansonsten, ich weiß auch nicht, es macht ja auch ein Stück weit die Faszination dieses Berufes ja aus, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, mit denen man hoffentlich nie was zu tun haben wird. Selber, aber ja, sich da mal reinzuspüren, auch mal so diesen Abgrund selber mitzuerleben, was so eine Form von Ausgrenzung mit jemandem macht. Nicht, weil man es unbedingt selber erfahren möchte, aber es trotzdem mal so nachzuspüren kann, auch etwas sehr Aufregendes sein, weil wir als Spieler natürlich auch wissen, wir kommen aus der Nummer nach spätestens 4 Stunden wieder raus. Deswegen ist es manchmal auch irgendwie auch faszinierend. Das kann schon auch Spaß machen in der Arbeit.
Ja, auch sich in so ein Thema reinzugraben natürlich. Ja. Haben wir auch eine Dokumentation geguckt und dann auch die Regisseurin hat auch mit der AIDS-Hilfe in Stuttgart gesprochen. Das war auch sehr interessant irgendwie da, was sie so erzählt hat von, ich kann mich auf jeden Fall Stefan nur anschließen. Es war eine sehr interessante, bewegende irgendwie Probenzeit, die wir da hatten gemeinsam.
Ja, das glaube ich. Sonst würde ich noch mal fragen, wie lang geht das Stück ungefähr und wann werden dann die nächsten Termine für die jetzt Interessierten nach dem Interview? wann kann man euch denn mal sehen live?
Also die Inszenierung geht so 1:20.
Würde ich auch sagen, ungefähr.
Dafür hat ihr jederzeit.
Ja, genau. Eine gute Theaterzeit. Nicht zu kurz, nicht zu lang.
Das ist richtig.
Ein gutes Abendprogramm. Und wir spielen am Freitag und am Samstag. Kommt alle vorbei. 20 Uhr im Löwen. Direkt neben dem Löwenladen. Da wird gespielt erneut.
Voll cool.
Es gibt noch Karten.
Ich sag's gern nochmal.
Es gibt noch Karten.
Ja, also generell kleiner Aufruf, dass natürlich alle und mal vorbeikommen sollten.
Ich möchte noch ganz kurz was als Dramaturg nochmal zu der Arbeit sagen. Das ist eben auch dieser Sprachwitz, trotz dieses ernsten Hintergrundes und diese unglaubliche Musikalität, die der Autor sozusagen einfordert. Und die ihr zu dritt dann auch untereinander in allen Polyphonien aushandelt. Und das ist wirklich toll, wo Sprache dann zu so einem Sound wird. Man vermittelt trotzdem Inhalte, aber es ist eben auch dieser feine, kollektive, virtuose Umgang, den ihr drei in einem sehr dichten, intensiven Zusammenspiel da entwickelt habt. Das ist einfach toll.
Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend und so, dass man sich das echt mal anschauen sollte. Jetzt sind ja auch alle Studenten wieder hier zum Anfang des Semesters und haben bestimmt auch mal ein Wochenende frei und ein bisschen Lust, ja, Tübingen kulturell besser kennenzulernen. Genau, ihr wolltet auch noch ein bisschen erzählen, was denn sonst noch im Zimmertheater gerade passiert. Gibt es nochmal neue Stücke, irgendwas, was ihr noch loswerden möchtet?
Um Gottes Willen, also neue Stücke gibt es immer bei uns natürlich.
Schön.
Nee, jetzt gerade haben wir mit den Proben angefangen für Oh Gott, ein Stück, auf das ich mich auch sehr freue. Spiele ich dann gemeinsam mit Yell und ich freue mich sehr drauf. Wir haben das einmal gelesen bislang und ich glaube, das wird auch ein sehr lustiger Abend, auch ein sehr tiefgründiger Abend. Ganz kurz nur als Plot, es kommt ein Mann zu einer Therapeutin. Und so im Laufe des Gespräches stellt sich raus, dass diese Person, die da reingekommen ist, Gott ist und Gott tatsächlich mit Problemen kommt und sich therapieren lassen muss. Und ich sag mal so als Hard Fact, in Anführungsstrichen, stelle ich es einfach mal so in den Raum, das ist so der Plot, Pi mal Daumen. Den Rest muss man dann erfahren.
Ja. Das klingt auf jeden Fall mega lustig.
Ja, es wird auch lustig, finde ich. Doch, auch lustig geschrieben, ja.
Ach, super.
Dann kommt danach, ich weiß gar nicht, ob das die in der richtigen Reihenfolge ist. Doch, ist es. Genau, danach machen wir das Geisterstück von Fabian Dürr. Das wurde auch letzte Spielzeit schon mal vorgestellt, dass es das geben wird und das hat tatsächlich auch die neue Intendanz so angesetzt. Da geht es um drei Menschen, die in einer Geisterbahn arbeiten, in einer Mall. Es ist sehr witzig, es ist auch moderne Dramatik. Ich habe es beim Vorlesen, also das Stück wird aktuell noch geschrieben, ich habe es sehr geliebt, es ist sehr lustig. Dann spiele ich mein Solo, Prima Facie heißt das. Das ist sehr ernst. Da geht es um eine Anwältin, die vor allem Vergewaltiger verteidigt. Und das ist, sie ist sehr gut in ihrem Job. Und das Ganze ändert sich aber für sie, ihre Einstellung und so, bis sie eben selber das erlebt, eine Vergewaltigung. Und genau, das ist der Text. Und dann kommt noch ein Klassiker auf die Bühne, Der Sturm von Shakespeare, vom William. Genau, da sind dann auch noch GästInnen dabei, Christina Weiser, Bernhard Hurm. Genau, das findet da auch noch statt, da spiele ich auch noch mit. Ich habe eine sehr volle Spielzeit. Und dann spiele ich zu guter Letzt noch ein kleines Solo. Und zwar heißt es Temptation, eine Platonow-Collage. Das ist mein Diplom aus meiner Studienzeit, was wir hier nochmal aufrollen, arbeiten, neu zeigen, alt zeigen. Genau, da geht's. Das ist eine Überschneidung von Temptation Island und Platonow von Tschechow, wo es dann so, ja, die klassischen Figuren plötzlich auf Alex Petrovic und Christina aus dem Trash-TV treffen. Und dann geht es darum, um das Bedürfnis, jemand sein zu wollen, um die große Liebe und ums Gefressenwerden. Und auch etwas, was mir am Herzen liegt. Genau, das ist so. Das passiert noch so bei uns.
Das reicht ja auch erstmal. Das klingt total spannend. Also auf jeden Fall gibt es genug Anlässe, mal ins Zimmertheater zu kommen und euch da zu sehen. Jetzt natürlich erstmal für Patient Zero One am Freitag und am Samstag, den kommenden. Genau, da werden wir auf jeden Fall mal auch vorbeischauen. Das klingt total cool. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal von unserer Seite für das spannende Interview, dass ihr nochmal hier wart und ein bisschen das Zimmertheater vorgestellt habt und natürlich auch die neuen Stücke. Es macht uns immer total Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Also vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch.
Ja, danke. Schön, dass ihr da wart. Es war sehr interessant, was über das Stück zu hören.
Ja, auf jeden Fall.